6 Menschen haben bezeugt, dass sie mit Jesus leben wollen, dass sie dazugehören wollen, dass sie sich der Gemeinde anschließen wollen. 6 Menschen, die gesagt haben, wir wollen ganz den Weg des Glaubens gehen. Die Taufe war dafür das Symbol, war die Verdeutlichung vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Das, was sie im Herzen schon vorher entschieden hatten, dass sie an Jesus glauben wollen, dass etwas Neues in ihrem Leben anfängt, dass sie ihr Leben nicht von Sünde, von Gottesferne prägen lassen wollen, sondern von den Maßstaben Gottes, von seinem Wort, dass nicht mehr das Gericht, sondern die Hoffnung über ihrem Leben steht. Und damit eröffnet sich ein Horizont und es wird deutlich, die Sünde hat nicht das letzte Wort, sondern Gott handelt, Gott wirkt. Und das haben sie in der Taufe dokumentiert. Und ich denke, für uns ist es auch ein wichtiges Zeichen gewesen, dass wir einfach sehen, Gott handelt in unserer Gemeinde, Gott handelt in unserer heutigen Zeit. Gott ruft Menschen heraus. Es muss nicht einfach so weitergehen, wie es immer weitergeht. Und darum soll es heute ein Stück gehen, dass Gott eigentlich uns als Gemeinde an diesem Werk teilhaben lassen will, uns daran teilnehmen lassen will und dass wir uns darauf einstellen und darin leben sollen. Gott will wirken, er will uns als Gemeinde gebrauchen und ich glaube, das tut gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, gerade wenn wir auch sehen, dass wir ja 25 Jahre dieses Jahr als Gemeinde ja feiern werden, erlebt haben. Aber 25 Jahre heißt jetzt nicht, wir setzen jetzt einen Punkt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht oder das war es irgendwie, sondern im Gegenteil, es ist ja ein Stück auch ein Doppelpunkt. Wir wollen ja weiter. Wir wollen sehen, dass Gott weiter wirkt und das, was wir erlebt haben letzte Woche, als ein Zeichen von Gott bewerten, dass er hier handelt und mit uns tatsächlich gehen will, erlösen will. Und ich möchte dazu einen Text aus Jesaja 40, 3 bis 9, zugrunde legen. Ich lese aus der Elberfelder und daraus folgend ein paar Gedanken entfalten. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott. Ja, ich finde das einen spannenden Text. Jesaja bedeutet übersetzt, der Herr ist heil. Jahwe, der Herr ist heil. Jesaja war über 60 Jahre aktiv als Prophet, also eine unglaublich lange Zeit eigentlich. Manche bezeichnen ihn als Prophetenfürsten und in der Tat seine Themenvielfalt, sein Stil, seine umfassenden theologischen Einsichten und vor allen Dingen auch sein messianischer Inhalt können diese Wertschätzung gut begründen. In seiner Reichweite ist es das Umfassendste, neben Aussagen und Vorhersagen über die unmittelbare Situation geht es um die Verschleppung nach Babylon, die Heimführung durch die Perser oder durch den persischen König Kyros, vor allen Dingen auch um das Kommen des Messias dann aber darüber hinaus, sein Leiden, seinen stellvertretenden Tod und darüber hinaus auch um die weltweite Zerstreuung Israels bis zur Wiederherstellung und dem tausendjährigen Reich. Also ein unglaublich umfassende Bilder, die Jesaja benutzt und eine weite Schau, die er entwickelt, von dem, was konkret passiert zu seiner Zeit, bis hin eben zu diesem ganz weiten Blick, letztlich neutestamentlichen Blick. Manche haben festgestellt, ist auch ganz interessant, das Jesaja-Buch hat 66 Kapitel, die Bibel hat 66 Bücher, Altes Testament 39, Neues 27 und viele sagen, die ersten 39 Kapitel geht es ein Stück um die konkrete Situation, in der Jesaja lebt und danach wird es eigentlich der Blick geweitet, fast schon neutestamentlich könnte man sagen, messianisch. Viele Prophetien, das wissen wir auch, sind mehrschichtig, sie umfassen also eine unmittelbare Erfüllung, aber oft auch einen darüber hinausgehenden Teil, also können mehrschichtig gestaltet sein. Und so finden wir in diesen Kapiteln Trost für die Juden in der babylonischen Gefangenschaft, einschließlich der Vorhersage, dass der persische Befreier Kyros kommen würde. Aber vielmehr noch die Vorausschau, dass Gott den eigentlichen Retter und Erlöser, nämlich den Messias, Jesus Christus, schicken würde. Denn wir sehen im Buch Jesaja auch, wie verdeutlicht wird, dass der Mensch immer wieder in Sünde fällt, dass das Volk Israel immer wieder in Sünde lebt. Es gibt Gericht, es gibt Wiederherstellung ein Stück, Aber das eigentliche Problem, das muss noch gelöst werden, das ist noch gar nicht gelöst zu dieser Zeit, in Anführungsstrichen, der eigentliche Messias, nämlich Jesus Christus, selber würde kommen, der alle Schuld auf sich nimmt und das Gericht Gottes auf sich nimmt. Und darum soll es heute gehen. Und ich würde diesen Text jetzt bewerten oder einfach mit uns auslegen von dieser neutestamentlichen Schau her. Sicherlich sind da viele Facetten drin. Möchte uns einfach mit reinnehmen, was er uns als Gemeinde, heutzutage als neutestamentliche Gemeinde, mitteilen und sagen kann. Vers 3 beginnt, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und wir finden das Gleiche durch Johannes den Täufer, wenn er tatsächlich dann den Messias ankündigt, den König ankündigt. Als Jesus kommt, kurz vorher, ist Johannes der Täufer da, als Jesus seinen Dienst beginnt und benutzt genau diese gleichen Worte, werden im Lukas-Evangelium genannt. Ich möchte aus diesem Text also einige Perspektiven für uns als Gemeinde aufzeigen, einen weiten Blick öffnen, einen Horizont eröffnen, eine Vision vielleicht vor Augen malen, was Gott tun will und kann. Und wie Gott einfach uns auch erlösen will, in der heutigen Zeit Erlösung schaffen, bewirken will und dazu uns als seine Gemeinde gebrauchen will. Das hat er in den letzten 25 Jahren getan und das, denke ich, wird er in der nächsten Zeit auch tun. Gottes Ziel ist es ganz sicher. Als erstes eine Stimme ruft, es bleibt so ein bisschen im Dunkeln, wer nun ganz genau ruft. Ist es angedeutet ein himmlisches Wesen oder verklausuliert, vielleicht formuliert der Prophet Jesaja sogar selber? Aber unabhängig davon, wer hier genau diese rufende Stimme ist, es ist deutlich, Gott ist der Initiator. Gott lässt diese Stimme reden und möchte etwas verdeutlichen, möchte etwas aussagen, den Heilsplan letztlich ein Stück schon darstellen, den Heilsweg darstellen. Der Messias wird kommen, das ist Gottes Plan und in der Folge ist auch die Gemeinde sein Plan und eigentlich ist das von Grundlegung der Welt schon angelegt. Es geht also hier nicht darum, dass wir unsere Pläne, unsere Ideen, unsere Gedanken umsetzen, sondern Gott ist der Initiator. Das ist Gottes Idee. Gott hat selber das entwickelt und er möchte es mitteilen. Und es geht auch darum, dass wir seiner Stimme gehorchen, dass seine Stimme zum Gehör kommt, nicht unsere eigenen Ideen, Pläne, Gedanken, so gut sie an vielen Stellen sein mögen, aber das ist nicht das Entscheidende. Gott ist der Handelnde, Gott ist der Initiator, Gott hat mit allem begonnen, er ist der Ureigner dieser Idee und er will es umsetzen, er will uns dazu gebrauchen und nicht wir. Gott ruft sein Volk an, will es in seine Pläne mit hineinnehmen, trösten, sagt er am Anfang, tröstet mein Volk, Vers 1, will aufzeigen, Sünde ist vergeben, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei, grundsätzlich bezogen damals auf die babylonische Gefangenschaft, aber auch dann neutestamentlich für uns. Sünde ist vergeben, wir haben es gerade im Abendmahl gefeiert oder auch gehört, der Weg zu Gott ist frei. Gott sagt, willkommen. Der Vorhang ist durchrissen, die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ist gegeben. Und Gott will in der Wüste des Lebens einen Weg bahnen, in der Steppe einen Bahn machen. Gott selber will kommen durch den Messias, durch Christus, durch Jesus. Und das Bild verdeutlicht, Gott handelt, dann passiert etwas, und zwar etwas Gutes. In der Bibel finden wir häufig Bilder von Wüste, Öde, Trockenheit, Steppe. Und auf der anderen Seite das Bild von Wasser, von Regen auch, der erwartet wird. Das waren natürlich damals für die Menschen ganz eindrückliche Bilder. Klar, das sind Wüstensituationen, Steppensituationen. Und man war auf den Regen angewiesen. Ja? Wir ärgern uns vielleicht manchmal über den Regen, weil es so viel regnet oder anders regnet als noch vor ein paar Jahren. Sich da irgendwas ändert, zumindest in unserer lokalen Wettersituation, zumindest gefühlt. Und im Lipperland regnet sowieso so viel. Im Harz hat es auch geregnet. Also egal wohin wir ziehen, immer regnet es irgendwie. Wir ärgern uns da vielleicht drüber, aber eigentlich ist es was Positives. In der Bibel wird es als positiv bewertet, natürlich im Kontext des Volkes Israel, was eben in einer Wüstensituation lebte. Die haben darauf gewartet, dass es endlich regnet. Frühregen gab es im Frühjahr, Spätregen. Kommt dieser Regen? Und Gott macht deutlich, dass es auch, oder ist es ein geistliches Bild, die Dürre des Lebens, die Wüste des Lebens, das kann aufblühen. Ströme lebendigen Wassers können fließen, so wie Jesus es gesagt hat. Und wir finden dieses Bild häufig, zum Beispiel in Jesaja 47, ein Bild, wie Wasser aus dem Tempel strömt und zu einem immer größeren Fluss, zu einem Strom wird, der überall Leben und Heilung bringt. Und letztlich wird das Bild des lebendigen Wassers sogar auf die Ewigkeit übertragen. Wir finden es ganz am Ende in Offenbarung 22, also dem letzten Kapitel in der Bibel. Auch dort wird gesagt, ich lese mal kurz vor den Vers, auch dort wird gesagt, er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das heißt also, selbst am Ende der Bibel finden wir wieder dieses Bild, ein umfassendes Bild in der Bibel: Wasser, Regen, Gutes, Gott bewässert die Wüste, schafft Leben. Und wenn Jesus handelt, wenn er kommt, dann verändert sich auch etwas. Und das dürfen wir für uns als Gemeinde erwarten, aber auch individuell. Er will genau in deine Wüste, in deine Öde vielleicht auch reinkommen, in deine Leere, wo du sagst, in deine Kaputtheit, in deine Hoffnungslosigkeit, in deine Glaubenskrise, in deine Probleme, in deine Schwierigkeiten, in deine Sündhaftigkeit. Überall, wo du sagst, da ist eher Wüste in meinem Leben, anstatt sprudelndes Leben, genau da will Jesus reinkommen. Und Johannes der Täufer hatte damals grundsätzlich schon die Aufgabe, auf diesen Messias hinzuweisen und immer wieder noch daraus folgend, Jesus ist ja schon längst gekommen, haben wir als Gemeinde eine ähnliche Aufgabe. Wir sollen auch den Weg ebnen, dass Jesus kommen kann, dass Jesus Gestalt gewinnen darf, dass Jesus handeln und wirken kann im Herzen von Menschen, in meinem Herzen, in eurem Herzen. Das Bild, das dahinter steht, ist letztlich ein König, der mit seinem Wagen einen Weg entlang kommt, einen Weg durch die Wüstenlandschaft, so wird es hier scheinbar dargestellt, und dieser Weg soll geebnet werden. Ja, man kann sich das schlecht vorstellen, dass es so ein holpriger Weg ist, vielleicht abschüssig an der Seite, gefährliche Wände an der Seite, und das möchte man diesem König nicht zumuten, sondern der König soll einen ebenen Weg haben, wo er standesgemäß sozusagen langfahren kann. Und das ist letztlich ein geistliches Bild, natürlich in diesem Falle, dass wir eigentlich die Hindernisse hinwegnehmen, die das Wirken, das Handeln Jesu verhindern können. Ja, ich kenne so ein Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, ob es stimmt, meine Mutter hat mir das erzählt. Also nicht, dass meine Mutter Sachen erzählt, die nicht stimmen. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob diese Anekdote wirklich stimmt oder sich tatsächlich so zugetragen hat. Jedenfalls, wisst ihr vielleicht, das Münsterland ist streng katholisch, heutzutage sicherlich anders. Aber früher, auch in dieser Situation, dann war es wohl so, dass ein Bischof, wenn er also sein Gebiet besuchte, seine Diözese, eine bestimmte Stadt oder so, dass er nur durch Städte durchziehen durfte. Das war einfach seinem Stand, seinem Rang angemessen. Und jetzt, er wollte wahrscheinlich nach Münster oder irgendwohin da in eine dieser Städte das besuchen. Und jetzt war das Problem, es gab nur einen Weg durch ein Dorf durch. Und sonst durch Städte, aber da war ein Dorf und er konnte das nicht umgehen. Und es war für einen Bischof eben nicht angemessen, dass er durch ein Dorf zieht. Jetzt haben wir natürlich überlegt, was machen wir? Und haben kurzerhand gesagt, gut, dann erklären wir dieses Dorf zur Stadt. Das heißt, er konnte dann durch eine Stadt ziehen, der Weg war für ihn gebahnt, geebnet und er konnte seinen Besuch wahrnehmen. Und das ist vielleicht so ein Bild dafür, so ein bisschen wie ein Mensch, natürlich eine ganz andere Situation, hier diesen Weg geebnet bekommen hat. Ich habe jetzt von einem Pastor gelesen, der so ein paar Sätze einfach, der über sein Leben oder über das letzte Jahr mal so nachdachte, ein bisschen reflektierte. Und an verschiedenen Stellen Gottes Wirken erlebt hatte, aber manchen Stellen auch manches nicht so einordnen konnte. Und dann war ihm deutlich geworden, die Hauptsache, die ich eigentlich tun muss, ist, dass ich kein Hindernis bin. Dass ich nicht ein Hindernis für Gottes Wirken in meinem Leben oder im Leben der Gemeinde bin. Und Hindernisse, sind hier natürlich in erster Linie geistliche Hindernisse mit gemeint, die es vielleicht erschweren, Jesus zu begegnen. Ich will einfach mal ein paar von den Bildern oder vier dieser Bilder, die ja hier genannt werden, weil so in ein, zwei Sätzen verdeutlichen. Hier ist von Hügeln oder von Bergen die Rede. Die sollen begradigt werden. Ja? Also hohe Berge, wo dieser Weg, wo man eben den Weg nicht so gut durchführen kann, soll begradigt werden. Was könnte das bedeuten? Ich habe mir gedacht, vielleicht bedeutet das, dass wir manchmal auch in unseren Herzen die Einstellung haben, über den Dingen zu stehen. Ja, wir sind. Unser Herz ist nicht eben, sondern wir stehen eigentlich über den Dingen, haben so einen Berg aufgebaut in unserem eigenen Leben. Vielleicht fühlst du dich wie so eine Art Richter oder Bewerter, denkst, lass die anderen mal machen, guckst dir die Gemeindearbeit lieber von oben an und sagst dir, naja, guck mal, ob das klappt. Wenn es nicht klappt, ja, habe ich schon immer gesagt, das habe ich mir schon so gedacht, dass das so funktionieren oder nicht funktionieren würde. Vielleicht ist das so eine Einstellung, die wir in unserem Herzen haben. Stolz, gewisse Überheblichkeit, gewisses von außen, von oben drauf gucken und mir das mal angucken, ob das so klappen könnte. Und ich denke, da will Jesus uns ermutigen, wenn er in unser Herz kommen will und durch unser Herz wirken will, dass wir das ebnen, dass wir mit uns beteiligen, dass er handeln kann. Stolz in dem Zusammenhang. Und ich denke, man kann auch im religiösen, gemeindlichen Kontext auch auf viele Dinge stolz sein. Manchmal sogar auf dein Bibelwissen. Paulus warnt davor oder sagt mal, Erkenntnis kann sogar aufblähen. Ja, auf der einen Seite sollen wir Erkenntnis natürlich gewinnen, sollen uns in der Bibel weiter bilden, weiterentwickeln. Aber es kann auch manchmal zu Stolz führen. Ich weiß mehr als der andere. Es ist einfach eine Art Information, kann aufblähen. Stolz kann vielleicht manchmal auch subtil sein. Vielleicht auch, dass wir manchmal Menschen verachten, wo wir sagen, ja, natürlich bin ich auch ein Sünder. Ich weiß, dass Gottes Gnade mich errettet hat, aber ich mache doch Abstufungen. Sowas würde ich mir doch nicht leisten. So eine Sünde, das geht gar nicht. Da stehe ich drüber mit meinem Verhalten. Vielleicht ist das ein Problem, wo wir sagen, das könnte ein Hindernis sein, vielleicht in meinem, vielleicht in deinem Herzen, dass ein Berg da ist, Stolz, Hochmut, falsche Anerkennung. Und da möchte Gott, denke ich, dass wir das begradigen, denn Jesus kann dort, wo Stolz in unserem Herzen ist, viel schlechter wirken und es macht auch auf andere sozusagen einen schlechten Eindruck. Vielleicht aber auch die andere Seite. Täler sollen erhöht werden, steht hier auch. Also vielleicht fühlst du dich ständig schwach, klein, unwürdig, hast den Eindruck, du kannst nichts beitragen. Da ist vielleicht manches Sündhafte, Schwierige, Problematische in deinem Leben und eigentlich sagst du, ich bin eher so im Tal, ich bin immer unten irgendwie und kann gar nichts dazu beitragen, dass dieser Weg gerade ist. Und da ist manchmal gut, wenn man sich verdeutlicht, du bist ein Königskind. Epheserbrief, dass wir uns erstmal wieder daran erinnern, wer wir in Christus sind. Nicht in uns, das ist klar. Wenn wir in uns reingucken, merken wir immer Schwäche, aber wir müssen es immer wieder verdeutlichen, wer wir in Christus sind. Wir sind Königskinder, du bist ein Königskind. Epheser 1,4, ich will die Verse nicht im Einzelnen lesen, bringt uns da eine ganze Menge. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Wir sind vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Vorherbestimmt, Epheser 1,5. Wir sind erlöst. Nicht, wir werden irgendwann vielleicht erlöst sein, Epheser 1,7. Wir sind seine Erben, Epheser 1,11. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1,Vers 13. Und klar, wir können als Christen sündigen, trotzdem werden wir als Heilige bezeichnet, als Menschen, die zu Gott zugeordnet sind, für ihn abgesondert sind. Und oft ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wieder biblische Wahrheiten über uns anerkennen, anstatt unsere Gefühle. Die können ja eine ganz andere Sprache sprechen oder unsere momentane Situation. Aber da macht uns die Bibel Mut, das, was sie über uns sagt, das ist die eigentliche Wahrheit. Und das anzunehmen, anzuerkennen. Jesus sagt, wir sind Salz und Licht der Erde. Er sagt nicht, das werdet ihr irgendwann sein, wenn ihr 20 Jahre gereift seid. Du hast Begabungen, du hast Fähigkeiten, du hast eine Persönlichkeit mitbekommen. Jesus fasst das mal zusammen in Talenten und Funden im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Es wird deutlich, jeder hat was mitgebracht. Und es scheint so zu sein, dass gerade die, die subjektiv oder vielleicht auch objektiv weniger bekommen haben, ein Pfund, nur ein Talent, dass die es dann noch vergraben. Und Jesus sagt, das soll nicht so sein. Selbst dieser kleine Beitrag kann einen hohen Wert bekommen. 1. Petrus sagt, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder hat also mindestens eine Geistesgabe empfangen. Auch da haben wir etwas von Gott geschenkt bekommen, was wir einsetzen sollen in jeglicher Art. Also wenn du im Tal bist, vielleicht sagst, ich kann nichts, ich bin zu schwach, zu sündig, alle anderen können es besser, dann lass dir Mut machen, lass dich nicht festlegen auf deine subjektive Einschätzung und Selbstwahrnehmung, sondern komm heraus aus diesem Tal und damit kannst du auch Jesus den Weg ebnen, er kann handeln und wirken, auch durch dich. Ein weiterer Begriff, der hier genannt wird, ist das Unebene soll zur Ebene werden. So ein bisschen steht da im Urtext auch so ein bisschen so eine Facette von trügerisch, ja? Also das Leben ist uneben, hat aber auch was Trügerisches. Vielleicht ist das so ein Punkt bei dir im Leben, dass du dich so ein bisschen durch dein Christenleben durchschlängelst. Du willst dich nicht so richtig festlegen, klar, einerseits schon mit der Gemeinde leben, wenn es dir gut geht, dann ist es auch in Ordnung, aber du tauchst auch schnell wieder ab, du bist auch nicht so richtig zu greifen. Man denkt, Mensch, ja, der könnte eigentlich mitarbeiten, könnte was machen. Ein halbes Jahr später, guckt mal, nichts passiert. Noch ein halbes Jahr später. So ein bisschen so, dass man nicht richtig dich greifen kann. Du legst dich nicht richtig fest. Jesus sagt ja mal, wir sollen ja, ja oder nein, nein sagen. Tauchst schnell ab. Bist vielleicht auch an manchen Stellen kantig, eckig. Sagst vielleicht auch, ja gut, das ist einfach meine Art. So bin ich einfach. Und da möchte ich auch gar nicht groß dran arbeiten, sondern das muss einfach akzeptiert werden. Da ist viel Unebenes dabei, viel manches sogar Trügerisches, was man nicht so richtig fassen und greifen kann. Hier ist die Aufforderung, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Klarheit, Eindeutigkeit in dein Leben hineinzubringen, verlässlich zu werden, zuverlässig. Das soll auch eben werden, damit Jesus handeln kann durch dein Leben und nicht ständig auf irgendwelche Unebenheiten trifft, bei denen er nicht weiterkommt, im Bild gesprochen. Ein letztes Bild, das Hügelige, das Hügelige soll zur Talebene werden, also Hügel, habe ich mir so gedacht, das ist so ein Christsein, was so irgendwie ständig auf und ab geht. Hügel, Tal, klar, das wechselt sich miteinander ab und viele Landschaften sind ja auch so gestaltet. Ja, also es ist ein Hügel, dann ist es, mal bist du ein bisschen weiter oben auf, dann bist du wieder weg, so im Tal verschwunden, mal hast du gute, mal schlechte Zeiten, von denen du dich einfach so mitziehen lässt. Und hier ist so ein bisschen die Einladung, bring Stabilität in dein Leben. Arbeite daran, dass es nicht immer einfach nur auf und ab geht, den Umständen einfach nur angepasst oder deiner Gefühlslage, sondern dass es stabiler ist. Wie, kann man natürlich fragen. Ich denke, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube, eine wichtige Hilfe ist allein schon, dass du regelmäßig, ich sag mal platt, zum Gottesdienst und zum Hauskreis oder zu einer lebendigen Kleingruppe gehst, dass das einfach so Veranstaltungen sind, die für dich gesetzt sind, die nicht vom Wetter abhängen, ja, oder von deiner momentanen Gefühlslage oder von sonstigen Situationen. Ich glaube, dass wir gerade durch solche Dinge Stabilität reinkriegen, auch wenn der Glaube schwankt, dass man dann sagt, Mensch, ich bin in einer Phase, wo es mir nicht so gut geht, ich möchte aber mehr Kontinuität, mehr Stabilität in meinem Leben haben, kann man ja auch im Gebet bitten. Gerade im Hauskreis, in einer kleinen Gruppe, ist das ja wesentlich besser möglich oder in einer kleinen Gruppe vielleicht von 2, 3 Leuten, wo man miteinander, füreinander betet, damit man einfach sagt, Mensch, ich will nicht immer nur Hügel, Tal, so eine Abfolge von Oszillationen des Lebens irgendwie haben, sondern ich möchte da Kontinuität reinhaben. Hauskreise, vielleicht nur ganz kurz ein Buch, wer das mal lesen will, Eide Schwing, Hauskreise im Aufwind. Ich habe es jetzt eigentlich zufällig mit, aber ich habe gedacht, das wollte ich nachher Martin geben, weil ich es Monate gebunkert habe. Ich fand es aber trotzdem toll. Wer das mal lesen will, müsste sich das vielleicht bei Martin ausleihen oder gucken, wo man es kriegt. So ein kleiner Impuls, also wer sich mal für Hauskreise interessiert, sagt, da will ich investieren, wie kann ich so eine Kleingruppe gestalten und wie wichtig ist sie auch, das Buch ist super. Ja, also das sind so verschiedene Dinge, wo wir merken, wir können auch Hindernisse haben in unserem Leben und Jesus macht uns Mut, das Wort Gottes macht uns Mut, dass dort, wo er kommen will, dass wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen, ganz vielgestaltig. Und dann bekommen wir eigentlich ein Versprechen, eine Zusage, eine Verheißung, dass die Herrlichkeit Gottes geoffenbart werden soll. In Vers 5 lesen wir direkt danach, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Das heißt, dort, wo Hindernisse weggeräumt werden, dort, wo Jesus handeln kann, da merken wir auch, wie Gott weitergehen kann, wie Gott handeln kann, wie Gottes Wirken, Gottes Sein auch ersichtlich wird, auch in unserem menschlichen Kontext. Herrlichkeit ist in der Bibel ein zentraler Begriff, bezeichnet im Blick auf Gott ganz vielgestaltiges, aber vor allen Dingen auch seine Hoheit, seine Majestät, seinen überirdischen Lichtglanz. Psalm 150 beschreibt es zum Beispiel. Herrlichkeit ist auch das Wesensmerkmal des Reiches Gottes, auch so ein Stück oder der ewigen, unvergänglichen Welt Gottes, so ein Stück im Vergleich oder im Unterschied zur irdischen, vergänglichen Welt. Im Himmel sozusagen ist Herrlichkeit. Hier auf der Erde leben wir im Irdischen, in der Vergänglichkeit, aber immer wenn Gott sich offenbart, wird eben auch etwas von seiner Herrlichkeit deutlich. Psalm 8, Vers 2 zum Beispiel sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. In der Schöpfung, in seinen Geschöpfen ist auch noch etwas von dieser Herrlichkeit zu erkennen, wenngleich die Bibel sagt, durch den Sündenfall stark beeinträchtigt. Römer 1, Vers 20 zum Beispiel, wo gesagt wird, da ist manches zu erkennen, aber es ist eben auch vieles zerstört. Trotzdem kann der Mensch so eine Ahnung davon bekommen oder ein Eindruck, Gott muss irgendwie groß, mächtig, ewig sein. Es muss ihn überhaupt geben, weil eine Schöpfung kann eigentlich nur entstanden sein, weil es einen Schöpfer gibt. Am deutlichsten nachvollziehbar wird die Herrlichkeit Gottes eigentlich durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, in seinem ganzen Wirken, von der Geburt an, seinen Wundern, seiner Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, offenbart sich der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, sagt Hebräer 1, Vers 3. Und Johannes bringt es noch deutlicher auf den Punkt, wenn er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Paulus bezeichnet ihn als Herrn der Herrlichkeit, 1. Korinther 2, 8. Und andererseits wird aber deutlich, die Herrlichkeit Gottes, wie wir sie auf dieser Erde erleben, ist nicht einfach Macht, Lichtglanz, Größe, sondern es scheint sich durchaus im Kleinen, im Unscheinbaren darzustellen, in dem, was wir überhaupt nicht als herrlich oder vielleicht sogar, wenn man es hier von dem Bild her sieht, königlich denken würden. Man denke nur an die Umstände der Geburt Jesu oder überhaupt, dass er auf diese Welt geboren wurde, auf diese Welt gekommen ist. Das hatte mit Herrlichkeit ja gar nichts zu tun in dem Stall, mit Hirten in dieser Situation, wo man überhaupt keine Herberge zuweisen wollte. Dort ist der König der Könige, der Herr aller Herren gekommen. Das hat mit Herrlichkeitsäußerlich überhaupt nichts zu tun. Und auch dort, wo Jesus sich zum Beispiel sein Selbstverständnis darstellt, wenn er sagt, ich bin ein Diener, dann hat man erstmal den Eindruck, das hat doch gar nichts mit Herrlichkeit, mit Königtum zu tun. Aber Jesus genau macht das deutlich. So ist Gott, er will uns dienen, er will uns helfen. Er ist nicht einfach so wie wir als Menschen, wenn wir Macht und Möglichkeiten hätten, dass wir sie üblicherweise oder sehr häufig, jedenfalls die Gefahr bestehend, ausnutzen und missbrauchen. Jesus selber will ein Diener sein. In Markus 10 sagt das ganz deutlich, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Das war sein Lebensprogramm, sein Programm. Wir sehen es nochmal als Symbol besonders deutlich an der Fußwaschung. Und Jesus letztlich wird deutlich gezeigt, im Philipperbrief zum Beispiel, dass er Knechtsgestalt angenommen hat, dass er alle seine Rechte, die er im Himmel hat, entäußert hat, auf diese Welt gekommen ist und in Knechtsgestalt auf dieser Erde war. Und letztlich seinen grausamen, schmachvollen Tod am Kreuz. Und dennoch spiegelt es die Herrlichkeit wider, nur nicht offensichtlich, die Herrlichkeit Gottes, sein Wesen, letztlich Gottes unendliche, unverständliche Liebe, aber auch seine Gerechtigkeit, dass Jesus sterben musste, daran ist etwas von der Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Unverhüllt und vollständig offenbart wird Jesus natürlich erst bei seiner Wiederkunft. Auch das sagt uns zum Beispiel Matthäus 16, 27, der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Aber letztlich, und darum geht es auch weiter, von dem, dass wir auch ein Teil dieser Herrlichkeit Jesu, der Herrlichkeit Gottes, daran auch schon teilhaben, hier auf der Erde. Auch wir als Gemeinde, als Gläubige. Johannes 17, Vers 22 schreibt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Auch bei uns steht natürlich die endgültige Verherrlichung noch aus. Kolosser 3 sagt es, jetzt ist es noch verborgen, dann aber werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Aber hier auch auf der Erde soll das schon anfangen, soll da schon etwas zu sehen sein von dieser Herrlichkeit Gottes, soll etwas offenbart werden durch die Gemeinde und umso mehr dort, wo wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen, die sozusagen das Wirken Jesu verhindern, einschränken, kanalisieren, klein machen, sondern wir sollen ihm sozusagen Raum geben, uns ihm hingeben, damit er frei in unserem Leben, im Leben der Gemeinde gestalten kann. Er ist dann die Autorität. Das geben wir sicherlich erstmal verbal oft zu und trotzdem ist es oft ein schwerer Kampf, Jesus diese Autorität immer wieder neu, als Einzelner, aber auch als Gemeinde zuzugestehen. Wir werden ermutigt, Jesus den Weg zu bahnen, damit er wirken und handeln kann. Und Paulus kann schon sagen, das Geheimnis, das Gott gerade auch unter den Heiden offenbaren will, ist genau das, Kolosser 1, Vers 27, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Paulus sagt, durch die Gläubigen selber soll vieles von der Herrlichkeit Gottes, was hier auf der Erde sozusagen möglich ist zu erkennen, tatsächlich offenbart werden, auch einen Hinweis geben, dass das Eigentliche noch kommt. Aber ist es möglich, das durch Lauheit, Materialismus, Unentschiedenheit auch sein Wirken zu verdunkeln? Und wir haben es letzte Woche gehört, und das scheint möglich zu sein, wenn wir an die Gemeinde in Laodicea denken, dass Jesus sogar vor der Tür steht. Sonst könnte man ja sagen, vom Bild her, Jesus ist vielleicht wohnt in unserem Haus, in unserem Lebenshaus, aber wir haben die Rollladen ziemlich weit runtergelassen und man sieht nur noch so ein bisschen Licht daraus scheinen. Aber hier ist sogar eine Situation, wo Jesus vor der Tür steht. Und das ist auf eine Gemeinde bezogen. Das ist jetzt nicht speziell oder nicht nur an Menschen gerichtet, die Jesus gar nicht kennen, sondern das war eine Gemeinde. Das heißt, hier kann nur ganz wenig noch oder wahrscheinlich fast gar nichts mehr von der Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Hier kann Jesus nicht kommen und Dinge verändern, weil er vor der Tür steht und eigentlich abgewiesen wird. Es besteht in Laodicea die Möglichkeit, das zu verändern. Sie wird dazu auch eingeladen. Wir haben auch gesehen, Jesus drängt sich nicht auf. Vielleicht erinnert ihr euch noch das Bild, wo von außen keine Türklinke war. Ja? Also Jesus tritt die Tür jetzt nicht ein, sondern er wartet, dass wir ihn einladen. Und selbst das scheint möglich zu sein, dass dort, dass Jesus quasi vor der Tür steht. Dass Jesus kaum noch wirken kann, selbst in seiner Gemeinde, selbst in einer Gemeinde, die sich eigentlich nach seinem Namen genannt hat und die ursprünglich nach seinem Namen aufgebaut worden ist. Auf der anderen Seite aber da, wo wir uns von ihm verändern lassen, werden wir immer weiter von ihm gestaltet. 2. Korinther 3, 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das heißt also, hier sehen wir die andere Seite. Wenn wir es zulassen, kann Jesus uns verändern. Er kann uns Gestalt gewinnen, fortschreitend Veränderungen in uns bewirken und dann ist es auch kein Machen, kein Abkrampfen, sondern verändert werden. So ein Stück wie das Strahlen der Sonne. Wenn man sich der Sonne aussetzt, dann wird es einfach wärmer, automatisch. Aber wenn die Fenster die Rollläden runter macht, dann kann man, da kann noch so viel Sonne scheinen, trotzdem wird es nicht warm. Galaterbrief zeigt es auch auf, dort, wo wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes, also eine etwas andere Facette oder ein anderes Bild, dem Wirken des Heiligen Geistes aussetzen, dort werden die ganzen Eigenschaften Jesu in unserem Leben Gestalt gewinnen. Friede, Freude, Liebe. Und Jesus zeigt, und die Bibel zeigt, dass wir vielfältige Möglichkeiten haben, entweder ihn so ein Stück auszuschließen, ihm den Weg nicht zu bahnen oder auch Glauben zu fördern. Und ich will so ein paar Punkte nennen, wo wir noch sehen, da kann die Herrlichkeit Gottes noch deutlicher werden. Das ist sicherlich nicht vollständig, aber so ein paar Facetten, die will ich stichpunktartig nennen. Einmal sagt die Bibel profilierte Frömmigkeit, habe ich mal so genannt. Wir kennen die Stelle Apostelgeschichte 2,42. Dort ist die Urgemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, die doch einen sehr positiven, einen sehr überzeugenden Lebensstil pflegt. Und ein Punkt war, dass sie beschrieben wird, 2,42, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich glaube, das Verharren, das beständig darin sein, das ist so ein Schlüssel, ein Geheimnis dabei. Das heißt letztlich, sie haben ihre Frömmigkeit profiliert gelebt. Sie haben sich von dem prägen lassen. Sie haben sich vom Gebet prägen lassen. Sie haben sich von der Gemeinschaft prägen lassen. Sie haben sich von dem Wort Gottes prägen lassen. Sie haben das Abendmahl bewusst wahrgenommen. Und das hat ihr Glaubensleben entwickelt, entfaltet. Und das haben sogar die Menschen von außen gesehen. Da war eine enorme Überzeugungskraft da. Finden wir auch in der Apostelgeschichte, aber insgesamt Lob Gottes, Anbetung, haben wir heute Morgen auch gehabt, kann etwas von der Herrlichkeit Gottes offenbaren. Sonst, oder die Gefahr, oder das Übliche ist, dass der Mensch sich selber anbetet, oder Ideale, Idole, aber wenn er auf Gott ausgerichtet ist, bekommt er einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Perspektive, und oft ist das auch mit großer Freude verbunden. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2,47, dass sie Gott lobten und Gunst hatten beim ganzen Volk. Das heißt, auch natürlich die Verse vorher, ihr gesamtes Gemeindeleben, aber gerade auch das Lob Gottes scheint solch eine Freude in ihnen hervorgerufen oder mitbewirkt zu haben, dass das viel Ausstrahlungskraft für die Umgebung, für die Stadt hatte. Und die Bibel kann sogar sagen, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Liebe und ich habe von vielen Menschen oder immer wieder hört man es, dass Menschen gerade durch Anbetungszeiten, durch Zeit, wo Gott gelobt wird, wo jetzt sozusagen gar nichts gemacht wird, dass dort Menschen ganz tief in ihrem Herzen berührt wurden, dass sie neue Gotteserfahrungen gemacht haben, Erlebnisse mit Gott oder sogar zum Glauben gekommen sind, beziehungsweise ihr Herz sich für den Glauben geöffnet hat. Also Lobpreis, Anbetung kann etwas von der Herrlichkeit Gottes verdeutlichen und manche Menschen erleben dann auch ein Stück etwas von der Gegenwart Gottes. Liebe untereinander, Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Genau das war auch das Merkmal der Urgemeinde, dass sie Gemeinschaft pflegten, dass sie Gemeinschaft hatten. Gemeinschaft wird manchmal so ein bisschen verwechselt, der Begriff Koinonia ist ja vom Griechischen dafür die Begrifflichkeit, ganz schnell verwechselt einfach mit Geselligkeit oder man denkt sich, ach, man ist so einfach gemütlich zusammen. Aber Koinonia, Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, auch ganz viel mit tatkräftiger Hilfe, Unterstützung zu tun, hat auch ganz viel mit Geld zu tun, mit Materiellem. Und wir sehen es in der Urgemeinde, das ist jetzt keine Vorgabe für alle, die haben ja teilweise zumindest wohl Gütergemeinschaft gelebt, aber das Teilen von Gütern, das ganz konkrete Abgeben, das war ein wichtiger Wert. Und das hat diese Liebe untereinander verdeutlicht und das hatte eine Strahlkraft, das hat etwas von dem Wesen, von der Art Gottes verdeutlicht. Und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, Matthäus 5, 16, da wird es nochmal sehr explizit gesagt, finde ich immer eine sehr herausfordernde Stelle. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, jetzt kommt es, damit sie euren guten Werke sehen, nicht nur davon hören, sondern sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes wird deutlich, Gott wird verherrlicht, Gott wird als Vater wahrgenommen, gerade dort, wo wir gute Werke tun, die aber auch sichtbar sind. Ja? Also jemand hat mal gesagt, unsichtbare Früchte sind eine Erfindung moderner Theologen. Hier soll es darum gehen, dass Dinge auch sichtbar werden. Es geht nicht darum, dass wir uns in den Vordergrund stellen und sagen, wir haben die tollen Werke und guckt euch das an. Aber wir sollen schon verdeutlichen, aus einer Beziehung zu Gott heraus helfen wir auch, weil es dem Wesen Gottes entspricht. Und wir haben ja das Problem, dass viele Menschen gar nicht zuhören, wenn ihnen gepredigt oder etwas gesagt wird. Wohl aber, wenn sie Hilfe bekommen, kann sich manchmal doch noch manches Herz öffnen. Viele haben den Eindruck, zumindest sind das so Gottesbilder, die so, ja, ich sag mal, durch die Gesellschaft wabern. Gott ist einfach weit weg. Er ist unnahbar. Wenn es ihn überhaupt gibt, hat er eigentlich mit meinem Leben nichts zu tun. Er ist uninteressiert. Vielleicht noch das Gottesbild wie so eine Art Polizist. Also wenn er schon da ist, dann passt er ganz genau auf, dass ich ja nichts falsch mache. Und hier wird auf einmal deutlich, wenn solche guten Werke, Barmherzigkeitsdienste getan werden, wie auch vielleicht in Texas ihr das erleben wird, dass Gott auf einmal als ein guter Vater wahrgenommen wird. Dass Menschen auf einmal verstehen, Gott ist ganz anders. Gott ist ein Vater, er meint es gut mit mir. Er will mich an sein Herz ziehen. Und Jesaja 7, 58 bestätigt das nochmal. Wir lesen hier Jesaja 58, 7 bis 8. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Jetzt kommt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell sprossen, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das heißt mit anderen Ausdrücken oder anders ausgedrückt, sagt die Bibel hier, das nochmal bestätigen, dort, wo wir gute Werke tun, dort, wo wir uns um andere Menschen bemühen, gerade um die, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, wird etwas deutlich von der Art, vom Wesen Gottes, von seiner Herrlichkeit. Da kann es sichtbar werden. Wunder können die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Psalm 96 ermutigt uns schon, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Also die vielen Wunder, die wir im Wort Gottes selber finden, aber auch, und das sollten wir auch beibehalten, das finde ich einen sehr positiven Aspekt, den freien Teil hier. Hier werden oft Dinge erzählt, wie Gott gehandelt hat, was heute passiert, wie Gott in unserem Leben etwas tut, wie Gebetserhörungen stattfinden, wie das Eingreifen Gottes da ist. Ganz viele Dinge und davon sollen wir erzählen. Auch ganz ehrlich, auch dort, wo wir vielleicht Dinge nicht, wo erstmal vielleicht das nicht passiert ist, was wir uns erhofft hatten. Aber es wird deutlich, Gott handelt, er ist real, auch heute noch und das verherrlicht ihn. Aber auch vielleicht sogar das Gegenteil in Anführungsstrichen. Wir hatten ja schon gesehen, die Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach, so wie wir uns das vielleicht vorstellen auf dieser Erde, Macht, Herrlichkeit, Größe oder auch spektakuläre Gebetserhörungen, sonstige Dinge. Das, was Gott zwar tun kann, aber es ist ganz interessant, dass wir eine ganz andere Facette auch noch finden, nämlich in Verfolgung. Dort, wo Leid im Namen Jesu getragen wird, wo Druck da ist, vielleicht Gemeinde, Glaube unterdrückt wird. Wir hatten es ja letztes Mal auch im Zeugnis hier Teil auch gehört, dass Glaube auch sehr angefochten sein kann, dass da auch Stress und Druck auch von außen da sein kann, wo Glaube oder Gemeinde vielleicht manchmal, das wissen wir von vielen Situationen, auch einfach vielleicht ganz kläglich aussieht, gar nichts Prunkvolles nach außen da ist und trotzdem Menschen an Jesus festhalten. Und da schreibt Petrus einen ganz interessanten Vers. Er sagt, dass auf solchen Menschen der Geist der Herrlichkeit ruht. Das habe ich sonst an keiner, wüsste ich jetzt nicht, dass es sonst noch mal in der Form steht. Der Heilige Geist wird natürlich häufig genannt. Aber dass der Geist Gottes hier ausdrücklich als Geist der Herrlichkeit bezeichnet wird bei Menschen, die unter Verfolgung leiden, um des Namens Jesu willen, das finde ich schon bemerkenswert. Dass hier deutlich wird, Menschen sind bereit zu segnen, obwohl sie verflucht werden, obwohl ihnen Böses angetan wird, obwohl Böses über sie gedacht werden. Und auf einmal leuchtet etwas von dieser Art Jesu aus, die ganz anders ist, als wir es üblicherweise machen, indem wir einfach nur in Mustern, Reaktionen, Aktionen verbleiben. Wenn mir einer was Böses tut, dann tue ich ihm natürlich auch was Böses oder versuche da irgendwie gegenzusteuern. Und hier zeigt die Bibel auf, Jesus ist ganz anders. Und auf einmal wird doch etwas von seiner Herrlichkeit deutlich und offenbar, obwohl es nach außen ihn überhaupt nicht machtvoll aussieht, sondern im Gegenteil, ganz schwächlich vielleicht manchmal und gar keine äußere Herrlichkeit, keine äußere Gestalt, die beeindruckend wäre, da ist. So haben wir viele Möglichkeiten, dass die Herrlichkeit Gottes, und das hat er uns hier zugesagt, dass seine Herrlichkeit offenbar gezeigt werden soll, dass Menschen ihn erkennen, das können wir sozusagen nicht machen, wohl aber unterstützen. Und auch das Vaterunser bekennt das ja, das ist ja das, ein ganz wichtiges Gebet, wo Jesus uns so einen Leitfaden für ein Gebet gegeben hat, wo er sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel, ganz klar, aber auch auf der Erde. Das heißt, dass was im Himmel Realität ist, soll sich auch auf der Erde widerspiegeln. Das ist das, worum wir beten und beten sollen. Gemeinde soll sozusagen himmlische Realität ein Stück hier auf der Erde sichtbar machen, deutlich machen in dieser Welt. Jesaja 40, Vers 5, und da geht es sogar noch weiter, das soll alles Fleisch miteinander wird es sehen. Meines Erachtens hier wieder auf verschiedenen Ebenen zu verstehen. Zum einen ist klar, das, was wir schon gesehen hatten, irgendwann ist es für alle ersichtlich, wenn Jesus wiederkommt, dann ist seine Herrlichkeit für alle offenbar. Es gibt sozusagen keine Fragen dazu. Das ist ganz klar. Aber ich denke, es werden hier auch zwei Facetten benannt, zumindest denke ich, die meines Erachtens man hier rausgreifen kann. Zum einen Pfingsten, Apostelgeschichte 2,17, der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Kann man jetzt manches drüber sagen, aber was bedeutet es, zumindest ganz kurz, ja nicht, dass jeder jetzt den Heiligen Geist hat. Ja, das ist offensichtlich, sondern die Bibel sagt uns klar, der Heilige Geist, den Heiligen Geist hat nur der, der sich für Jesus entscheidet, der ihn aufnimmt, der bekommt Anteil am Heiligen Geist. Aber ich würde so für mich verstehen, und damit ist es eine starke Ermutigung, dass der Heilige Geist eben überall wirken kann. Überall können Menschen zum Glauben kommen. Das ist nicht an Raum gebunden. Ja, sei es in Texas, ist es möglich, dass Menschen zum Glauben kommen, auch in anderen Ländern. Hier auch genauso in Detmold, in der Gemeinde, aber genauso auf der Straße. Und das ist für mich eine Ermutigung, dass wenn wir rausgehen, wenn wir losgehen, wenn du heute Nachmittag zum Nachbar gehst, dann ist es keine glaubensfreie Zone, sondern geht der Heilige Geist mit dir mit und kann Gottes Wirken in diese Situation hineinbringen. Das heißt nicht, dass sich jeder entscheidet oder jeder offen dafür ist, aber der Heilige Geist wirkt überall. Ja, wir lesen das oder haben es vielleicht gehört, Meereszerstörung, Übersäuerung und so weiter in den Meeren. Gibt es auch wohl in der Ostsee. Da gibt es sogenannte Todeszonen. Das heißt, da ist kein Leben mehr. Und da fahren auch die Schiffe nicht hin, um da Fische zu fangen, weil es da einfach nichts gibt. Aber wir haben in diesem Sinne gar nicht diese Todeszonen. Wenn ein Mensch darin verbleibt, bleibt er im Tod. Aber überall dort, wo wir hingehen, kann der Heilige Geist zumindest potenziell Leben schaffen. Auf der ganzen Welt, überall. Und das ist eine Ermutigung. Rechnet damit, wenn ihr losgeht, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr zu Nachbarn geht, wenn ihr in die Stadt geht. Und ich habe das oft erlebt, durch ganz alltägliche Dinge, dass der Heilige Geist da war. Auch in ganz alltäglichen Situationen, wenn ich in die Stadt gegangen bin, dass ich doch den Eindruck hatte, Gott schickt mir Leute über den Weg, die jetzt gerade ein Gespräch brauchten oder auf der Arbeit, in der Schule morgen, in ganz verschiedenen Situationen. Der Heilige Geist ist da, ist überall da. Es kann allen Menschen offenbar werden, was Jesus getan hat. Und eine zweite Facette ist, das ist ein bisschen impliziert in dem, was ich schon sagte, die Reichweite, in die Jesus uns sendet, ist eben unbegrenzt. Wir haben es gehört, wir sollen zu allen Menschen auf der ganzen Welt gehen. Es wird nicht irgendwie ein Land geben, ja, ganz weit weg, nehmen wir mal als Beispiel Papua-Neuguinea, da kann der Heilige Geist nicht wirken. Da sitzt das Ehepaar Wilson, die können das Gegenteil sagen. Ja. Sie waren in Papua-Neuguinea, auch da wirkt der Heilige Geist, auch da ist Gott da, in Texas, in ganz verschiedenen Stellen, mitten im Urwald, in der Großstadt, im Slum, wo auch immer. Zu allen Menschen soll es hinkommen und das ist die Möglichkeit. Zuletzt spricht jetzt die Stimme wieder oder eine Stimme spricht, rufe. Er will das wohl nochmal zusammenfassen. Und Jesaja fragt nach, was genau soll ich denn rufen? Was soll ich machen? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich den Sack nochmal zubinden? Und die Antwort ist eigentlich einfach und sie gilt auch heute uns. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Vieles, wir sollen dem Leben Jesu Weg bahnen. Und dann sollen wir es auch erklären, predigen, verdeutlichen. Und die Bibel zeigt eigentlich auf, es gibt eigentlich nur zwei Wege. Der eine Weg ist die Vergänglichkeit letztendlich aller Dinge. Durch die Sünde in die Welt gekommen. Egal, was wir tun, egal, wie wir uns anstrengen, was wir unternehmen, alles ist vergänglich, wie gut es auch erscheinen mag. Die Sünde, die Trennung von Gott hat alles sozusagen auf ein Gleis gesetzt. Und das ist bildlich gesprochen in Richtung Tod unterwegs. Hier gibt es auch kein menschliches Gegenmittel und wir können auch noch so viele Anstrengungen unternehmen, das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und auch unsere Gesellschaft verliert das schnell aus den Augen oder kommt da in ganz viele komplexe Situationen, wo man merkt, da ist einfach gar keine Orientierung da. Ja? Stellt euch vor, unsere Gesellschaft einfach, ganz viele Themen drehen sich darum, um Nachhaltigkeit. Das heißt, man will Perspektiven entwickeln, wie kann unsere Gesellschaft in 100 Jahren aussehen oder wann auch immer. Manche haben so indianische Sprichwörter, die sagen, man soll so leben, dass es sich auf 7 Generationen positiv noch auswirkt. Also auf der einen Seite Werte, die Nachhaltigkeit mit sich bringen sollen, was ja gut und richtig ist, Umweltschutz, viele andere Werte. Und auf der anderen Seite erleben wir aber Werbung, Konsumdenken, wo es eigentlich darum geht, alles so schnell wie möglich zu haben, zu bekommen, zu verbrauchen. Und ich glaube, da wird eher Paulus bestätigt, wenn er im 1. Korintherbrief sagt und darstellt den Korinthern, die gerade zweifelten an der Auferstehung, am ewigen Leben, dass er sagt, wenn es das nicht gibt, wenn es die Ewigkeit nicht gibt, dann lass uns doch essen und trinken, morgen sind wir sowieso tot. Und ich glaube, so lebt oft unsere Gesellschaft, auch wenn sie es eigentlich vielleicht anders möchte oder anders formuliert, anderes Vokabular wählt, Nachhaltigkeit, Perspektive, aber im Endeffekt ist sie gefangen in dem Hier und Jetzt. Und die junge postmoderne Gesellschaft ahnt das auch. Sie haben viele Möglichkeiten, aber eben nur begrenzt Zeit. Eine Schauspielerin, hatte ich gelesen, hat gesagt, wir sind eine orientierungslose Generation. Wir sind immer unterwegs, kommen aber nirgendwo an. Sie haben immer die Sorge, aufs falsche Pferd zu setzen, viele Möglichkeiten zu haben. Aber welche wähle ich davon aus? Denn sie ahnen, ich habe ja nur begrenzt Zeit zur Verfügung und mein Leben ist vergänglich. Und wenn ich das jetzt falsch mache, dann habe ich es verpasst. Ich kann es ja nicht nochmal resetten und sagen, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Ist ja Vergänglichkeit unterworfen. Und das andere ist das Angebot Gottes, sein Wort, welches ewig bleibt. Es ist unvergänglich, nicht dem Zeitgeist unterworfen, absolut zuverlässig. Und das sind zwei Wege. Entweder ist der Weg der Vergänglichkeit, beginnend bei Sünde, Folgen der Sünde, abgekoppelt von Gott, führt unweigerlich in den Verfall, den Tod, den ewigen Tod. Das ist auch nicht aufzuhalten, vielleicht ein bisschen zu verkürzen oder leicht zu beeinflussen, aber es ist nicht aufzuhalten, auch die besten Bemühungen nicht. Und Jesus nimmt sogar das Wort der Blume oder zeigt es am Bild der Blume hier, aber später auch bei ihm. Er sagt, eine Blume kann doch so schön sein, die Lilie, schöner als das, was Salomo an Kleidung hat, was er an Prachtästhetik mitgebracht hat. Und trotzdem ist die Lilie der Vergänglichkeit unterworfen. Also man könnte erstmal meinen, die scheint, blüht, das kann ja nicht vergänglich sein. Das ist so wunderschön, so hübsch, wie auch immer. Und trotzdem sagt die Bibel, das ist vergänglich. Es ist ganz schnell vorbei und die Kraft der Sünde und der ihr innewohnenden Vergänglichkeit ist einfach zu stark und alle Versuche, das zu leugnen oder dagegen anzukommen, das erinnert mich so ein bisschen an Sandburgen bauen. Ja, erinnert ihr vielleicht, als ich Kind war an der Nordsee, Ebbe, Wasser war weit weg, dann hat man Sandburgen gebaut, weil man dachte, selbst wenn die Flut kommt, ich kann eine Burg bauen, die Flutwellen auffällt. Also irgendwie die Burg bleibt bestehen. Das klappte aber nie. Ja. Die Flut war natürlich immer stärker, hat das einfach weggeschwemmt. Trotzdem habe ich es immer wieder versucht. Jeden Urlaub x-mal. Und die Sünde mit ihren Folgen ist letztlich wie so eine Flutwelle, die nicht aufzuhalten ist. Und das ist das große Angebot Gottes, die frohe Botschaft, dass wir uns auf sein Wort einlassen können, dass wir an ihn glauben können, dass wir an die Ewigkeit wieder angedockt werden, dass die Sünde vergeben werden kann, das Grundproblem gelöst werden kann. Und hier ist die Bibel absolut zuverlässig und sagt selber von sich aus, es besteht bis in Ewigkeit. Und da macht uns dieser Text Mut, gerade auch da, wo wir von Kleinglauben, vielleicht von Zaghaftigkeit, von kleinen Perspektiven geprägt sind, dass Gott zeigt, er will sich seine Gemeinde wirken, er will sich seine Gemeinde handeln, er will ihnen Mut machen, damals schon dem Volk Israel. Und wir sehen, dass das Volk Israel sehr viel Ermutigung brauchte, gerade in dieser katastrophalen Situation mit Babylon, der Verschleppung. Und dass sie oft immer wieder Ermutigung von Gott brauchten, dass er mit ihnen wieder weitermachen will. Und sie waren oft von Zaghaftigkeit und Kleinglauben geprägt. Aber Gottes Verheißungen gehen in eine ganz andere Richtung. Sie möchten uns Mut machen. Sie möchten uns Kraft geben, uns nach vorne bringen, uns einen Horizont eröffnen, eine Vision geben, zeigen, dass Erlösung möglich ist noch für ganz viele Menschen. Ich fasse zusammen, Gott will uns Mut machen, glaubensvoll und vertrauend nach vorne zu blicken. Er kann die Wüste, er kann die Steppe verändern, er kann Wasser des Lebens bringen. Und das letztlich fußt alles auf seiner Initiative. Er ist der Initiator, er kann es tun, er hat es getan und er will es weiter tun. Unsere Aufgabe ist, dass wir alle Hindernisse beseitigen, sodass Jesus kommen kann in seiner Fülle, dass wir ihm nicht im Weg stehen und den Menschen den Zugang zu ihm erschweren oder sogar so verdunkeln, dass sie ihn gar nicht wahrnehmen können. Drittens, dort, wo das passiert, offenbart sich etwas von Gottes, von Jesu Herrlichkeit, seinem Wesen, seiner Größe, seiner Liebe, seiner Art, seiner Dienstbereitschaft. Und das ist auch unsere große Aufgabe, eben diese Herrlichkeit zu offenbaren, zu unterstützen, in den Verheißungen Gottes zu leben, der sich offenbaren will, durch seine Gemeinde, durch uns. Und wir hatten gesehen, wie wir das sozusagen fördern können. Und das letztlich sollen wir verkündigen, erklären, auch in dieser Klarheit und Eindeutigkeit. Das sollen wir mutig wahrnehmen, aber auch froh, denn Gott rüstet uns aus. Wir sollen zu Freudenboten werden, zu Menschen, die das froh leben und weitergeben. Und andererseits auch, wenn wir es tun, dann verändert Gott uns selber. Und die Freude tatsächlich erfüllt unser Leben und verändert es. Ich möchte mit zwei Versen schließen, das Ganze untermauern und fokussieren und damit dann auch die Predigt beenden. Jesaja 49, Vers 11 und 12. Da sagt Gott nochmal, alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden hoch dahin führen. Siehe, diese kommen von fern her und siehe, die von Norden und von Westen und jene aus dem Land Sevenim. Gott selber will uns helfen, die Hindernisse auszuräumen. Gott will vielleicht sagen, das schaffe ich kaum. Schwierig. Gott selber ist auf dem Weg, uns da zu helfen, seine ganze Hilfe anzubieten, uns in seinen großen Plan reinzunehmen. Und dieser große Plan umfasst unendlich viele Menschen, die von überall her kommen können, von allen Herren Ländern. Wir erleben es ja zum Teil buchstäblich, aber das ist letztlich Gottes großer Wunsch, dass viele Menschen ihn erkennen, so wie er ist, im Glauben das, was Jesus getan hat, annehmen, zur Gemeinde dazukommen und einfach merken, dass Gott gut ist und gut handelt, auch in dieser Welt, in der heutigen Zeit. Amen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten. Wer kann, den würde ich bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Werk, für das, was du getan hast. Herr Jesus, und du willst in unserer Welt handeln. Du willst kommen, du willst da sein, du willst mit uns sein, mit uns gehen. Und ja, oft verhindern wir das. Oft sind wir Menschen so, dass wir Dinge tun oder nicht tun, die du getan haben willst, dass wir deine Autorität nicht anerkennen. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass wir es schaffen, mit deiner Hilfe, und das sagst du uns zu, immer wieder diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, aber dass wir dann auch als Einzelne, aber auch als Gemeinde erleben dürfen, dass du handelst, dass du wirkst, dass Menschen das wahrnehmen, zum Glauben kommen, dich finden und dass einfach auf dich hingewiesen wird und du, Herr Jesus, geehrt wirst, dein Name groß gemacht wirst, du verherrlicht wirst. Herr Jesus, dafür wollen wir danken, dass dein Wort uns da so viel Mut macht und dich bitten, dass du uns segnest und uns deinen Frieden und deine Kraft für diese Woche schenkst. Amen.